Guten Morgen. Ich weiß nicht, wer für euch ein Held ist oder ein Vorbild. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt kurz uns Zeit nehmen würden, welche Namen da auftauchen würden. Ob vielleicht ein Vorbild für euch Bill Gates ist, der Mann, der am meisten Geld gespendet hat bisher in der Menschheitsgeschichte für gute Zwecke. Ja, tatsächlich. Oh. Ja, hat er am meisten Geld, aber er hat am meisten weggegeben. Oder vielleicht Bono von U2, weiß nicht, oder Dietrich Bonhoeffer. Ich lese gerade ein Buch über den Dietrich Bonhoeffer, das hat mir der Karl geliehen. Das ist echt unglaublich, er ist wirklich ein tolles Vorbild. Und was mich bei diesen Helden so interessieren würde, ist immer, wie sind sie eigentlich so geworden, wie sie sind? Wie sind sie so geworden? Woher haben sie diese Tugenden, diese Großzügigkeit oder Leidenschaft oder klar sehen können, was los ist? Und der Bonhoeffer, der bewegt mich vor allem, weil er so klar gesehen hat, was die Nazis vorhaben und wie sie auch die Kirche zerstören. Die Christen damals haben nicht trennen können zwischen Nation und Jesus. Und ich weiß nicht, ob wir auch solche Probleme haben, dass wir Ausländer nicht so herzlich aufnehmen. Aber ihr könnt heute das beweisen, dass es nicht so ist, indem ihr für unseren Bruder im Herrn unterschreibt. Das ist einmal das Mindeste, was wir tun können, oder? Mit dem sind wir viel enger verbunden als mit unserem Nachbarn. Da bewegt mich der Bonhoeffer so, dass er das so klar gesehen hat, als Einziger. Die Leute um ihn herum, sogar die, die Jesus treu nachfolgen wollten, haben das nicht so klar gesehen wie er. Wie sind die Helden so geworden? Keine Ahnung. Aber bei Josef sehen wir ein bisschen was, warum er so ist, wie er ist und wo seine Integrität herkommt. Wir schauen jetzt wieder in sein Leben. Wir schauen wieder diese Geschichte an, unseren Krimi, unseren Sommerkrimi. In diesem Buch über Dietrich Bonhoeffer habe ich auch gelesen, dass die Nazis das Alte Testament verunglimpft und beschimpft haben als hebräische Viehhändler- und Zuhältergeschichten. So haben sie das Alte Testament, das Wort Gottes, verleumdet und beschimpft. Aber wir haben es letztes Mal gehört, es ist wirklich eine arge Geschichte, das stimmt. Es sind furchtbare Dinge, die da passiert sind. Die Geschichte hat mit einer Explosion angefangen. Jakobs Familie ist auseinandergefallen und der Jakob hat das alles durch seine Erziehungsfehler in Gang gesetzt. So dass die anderen Söhne Josef umbringen wollten. Judas Gier hat Josef aber zu einem Sklaven gemacht. Und Jakob will bis zu seinem Tod um Josef trauern. Die Familie ist zerrissen. Und das ist natürlich nicht irgendeine Familie, sondern die Familie, durch die Gott alle Familien auf der Welt segnen wollte. Die Familie von Jakob, die gerade am Zerfallen ist, die hätte eigentlich eine große Nation werden sollen und das verheißene Land erben und ein Segen werden für alle Menschen. Und wie soll das bitte gehen mit solchen Menschen? Wie soll das gehen mit solchen Menschen? Wie kann Gott das schaffen? Und am Ende von Kapitel 37 lesen wir, dass Josef verkauft worden ist an Potiphar und wir würden gern wissen, wie es weitergeht. Vielleicht hast du heimlich schon weitergelesen. Aber es kommt in Kapitel 38 überhaupt nichts über Josef. Unser Autor macht da einen kleinen Cliffhanger und erzählt uns was anderes. Er erzählt uns die Geschichte über Judah, wie Judah gottlos ist, wie er falsch umgeht mit seiner Sexualität, wie er hartherzig ist und seine Schwiegertochter für etwas sofort verbrennen lassen möchte, wörtlich, das er selber getan hat. Kapitel 38 zeigt uns, dass viel Zeit vergeht, aber es zeigt uns auch, wie gottlos Judah ist und wie weit er von Gott weg ist. Und dann geht es weiter mit Josef. Gott hat einen Plan mit Josef. Und wie jeder ordentliche Held soll Josef die Welt retten. Aber vorher muss er durch viel Leid durch. Josef weiß es nicht, aber er steckt in der Schule Gottes drin. Gott ist der eigentliche Hauptheld der Geschichte. Und der macht Josef bereit für die gewaltige Verantwortung. Und heute schauen wir uns das nächste Kapitel an, Kapitel 39. Dem gebe ich die Überschrift. Die werdet ihr gleich sehen. Die Überschrift lautet Gesegnet und vergessen. Gesegnet und vergessen. Und dabei geht es um dabei geht es darum, wie Josef jetzt in Ägypten sich verhaltet. Und es geht viel um das Thema Verantwortung. Und wenn du das aufschlagst, 1. Mose, Genesis, Kapitel 39, und das mal durchliest, dann siehst du, dass in diesem Kapitel total oft vorkommt, wie Josef das ist unsere Reihe, Gott erreicht sein Ziel. Schau, jetzt geht es schon wieder nicht. Einmal ist es gegangen. Schalt einfach du weiter. Es sind denn echt nicht. So viele. Das nächste einfach. Lassen wir das. Konzentrieren wir uns auf die Bibel. Ich hoffe, ihr habt es auch nicht dabei. Schalt einfach aus da. Das ist uninteressant jetzt. Es ist eh fast nichts draufgestanden. Es ist nur eine kleine Ablenkung. Das hilft mir, damit ich nicht so nervös bin, weil ihr manchmal woanders hinschaut. Also, Kapitel 39, jetzt geht's richtig los. Und in dem Kapitel geht's richtig los mit dem Segen Gottes. Gott ist bei Josef, er segnet ihn. Das liest man fünfmal. Fünfmal liest man in diesem Kapitel das. Vers 2, der Herr war mit Josef. Vers 3, der Herr war mit ihm. Der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Vers 5, da segnete der Herr das Haus des Ägypters. Vers 21, der Herr war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst. Vers 23, der Herr war mit ihm und was er tat, ließ der Herr gelingen. Boah, da muss es dem Josef aber super gegangen sein, weil so viel Segen. Spitze, oder? Der Herr war bei ihm, er ließ ihm alles gelingen. Der Segen Gottes, der schaut nicht immer so aus, wie man sich das, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt schauen wir genauer hin. Es fängt an mit der großen Verantwortung. Es fängt mit Verantwortung, die ersten 6 Verse. Josef ist der Mann, der immer und überall bereit ist zu dienen, Verantwortung zu übernehmen. Und er tut es nicht nur dann, wenn er gerade Lust dazu hat, sondern immer. Sogar in Ägypten, sogar in einem fremden Land, in dem er die Sprache nicht versteht, die Sitten nicht kennt, die Kultur nicht kennt, in dem er ein missachteter Ausländer ist. Sogar in so einer Situation ist er bereit zu dienen und sich einzusetzen. Schau dir seinen Aufstieg an. Schauen wir uns seinen Aufstieg an. Vers 2. Der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Er wird jetzt nicht mehr im Feld eingesetzt, sondern im Haus. Vers 3. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr, also Gott, alles tat, dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Josef wird zum persönlichen Diener für Potiphar und schließlich setzt ihn Potiphar über sein ganzes Haus ein. Er kümmert sich nur mehr um seine privatesten Angelegenheiten selbst. Und weißt du, wie leicht es für Josef gewesen wäre, diesen Aufstieg zu verhindern? Ganz leicht. Er hätte sich nur ein bisschen blöder anstellen müssen. Die Sprache ein bisschen langsamer lernen. Seinen Herrn ein bisschen mehr hassen. Nur so halbe Kraft, 50% Einsatz geben. Und das wäre alles nicht passiert. Das ist ein bisschen so wie mit meinen Schwestern und unserem Jeep. Vor vielen Jahren hat mein Vater einen uralten Jeep gehabt und den haben wir verwendet, um einmal im Monat zum Müllplatz zu fahren und den Müll wegzubringen. So war das damals in den Tiroler Bergen. Ja, und interessanterweise haben meine Schwestern das nie gelernt, wie man mit diesem Jeep fährt. Obwohl ich es ihnen oft und oft angeboten habe, ihnen das beizubringen. Na, sie wollten es nicht lernen. Ein paar Mal haben sie sogar gesagt, ich will das nicht lernen, weil dann muss ich auch mit dem Müll wegfahren. Da waren sie nicht bereit, sich einzusetzen. Also nicht missverstehen, meine Schwestern haben sich schon eingesetzt und haben mitgeholfen zu Hause, aber da waren sie nicht bereit. Ich habe andere Dinge gehabt, die ich nicht tun wollte. In Wahrheit habe ich überhaupt nichts tun wollen. In der Gemeinde zum Beispiel war ich nur ein Kinobesucher, ein Konsumchrist, ein Zuschauer. Eines Tages habe ich erkannt, dass ich einen Nein-Reflex habe. Wisst ihr, was das ist, ein Nein-Reflex? Jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, etwas zu tun, habe ich sofort reflexartig Nein gesagt. Christian, möchtest du gerne in der Kinderarbeit mithelfen? Nein. So einen schlechten Mensch wie mich kann man nicht auf Kinder loslassen. Christian, du warst doch ein Jahr in England. Kannst du bitte für diese Freunde übersetzen, die Predigt übersetzen? Nein. Ich bin sehr müde und ich habe Kopfweh. Reflexartig habe ich immer Nein gesagt. Und dann ist mir schnell überlegt, warum. Einen Grund überlegt. Vielleicht kennst du das auch. Vor einiger Zeit sind ja ein paar von den Männern in der Gemeinde angerufen worden und gebeten worden zu dienen. Und die haben alle innerhalb von 5 Sekunden Nein gesagt. Das muss ein Reflex sein. Vielleicht geht es mit anderen Sachen auch so. Und mir ist es auch so gegangen. Immer Nein gesagt. Und wie ich das erkannt habe, habe ich mir gedacht, das ist eine Krankheit und die muss ich loswerden. Und die Therapie für die Krankheit war, immer Ja zu sagen. Eine Zeit lang. Ja, nicht immer. Aber eine Zeit lang war das die Therapie, dass man das wieder verlernt. Und Josef hätte diese Therapie nicht gebraucht. Er war bereitwillig. Er hat sich eingesetzt und er hat sein Bestes gegeben und er ist schließlich Hausverwalter geworden in diesem wichtigen Haushalt in Ägypten. Warum ist das passiert? Warum? Sicher, er hat sich eingesetzt und so. Aber der wahre Grund steht auch da in Kapitel 39. Der Herr war mit Josef. Der Herr ließ alles in seiner Hand gelingen. Gottes Gnade war der wahre Grund. Gottes Gnade und sein Interesse. Gott, der Herr, segnet Josef und hilft ihm und gibt ihm Gelegenheiten zu dienen. Der Herr interessiert sich für unsere Arbeit. Jesus macht diese komische Trennung nicht, die wir haben zwischen heilig und Alltag. Der Herr interessiert sich für unsere Arbeit und für deine Arbeit und für deinen Alltag. Und Gott, der Herr, macht sogar, dass dieser Segen überfließt. Vers 5. Es geschah, seitdem er, also Potiphar, ihn, Josef, über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete Gott der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Der Segen fließt über. Josef kommt ja aus dieser Familie, der versprochen wird, dass durch sie alle Familien auf der Welt gesegnet werden. Und ich glaube, dass das ein kleiner Vorgeschmack ist, wie der Segen, den Gott Josef gibt, überfließt auf das Haus des Ägypters. Sind wir auch so ein Segen für die Menschen um uns herum? Eine gute Nachricht für die Menschen. Das ist die Verantwortung, die Josef hat im Haus des Potiphars. Und das ist sein Aufstieg, wie er sich einsetzt und warum das gelingt. Und mit jeder Verantwortung kommt auch die Versuchung. Die Frage ist jetzt, wird Josef seine Macht missbrauchen? Er hat nämlich viele Versuchungen in diesen Kapiteln, die wir heute anschauen. Und neben der Versuchung einfach aufzugeben, hat er noch 2 große und dann noch eine viel größere, die ich zum Schluss sagen werde. Aber seine 2 großen Versuchungen jetzt sind Machtmissbrauch und Vergeltung. Jetzt kommt die Versuchung, Vers 7, also lesen wir nur das Ende von Vers 6. Josef aber war schön von Aussehen und schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Das ist eine sexuelle Versuchung für Josef. Josef war eben jung und erfolgreich und gut aussehend. Und die Frau möchte ihn ins Bett kriegen. Und sie sagt es nicht nur einmal, sondern wie es in Vers 10 steht, jeden Tag. Tag für Tag. Und wenn du die Bibel gut kennst und wenn du das Buch gut kennst, das wir lesen, dann denkst du zurück an den Anfang der Genesis. Da gibt es auch einen Verwalter, den sein Herr über alles eingesetzt hat. Über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über die Tiere, die sich auf der Erde regen. Und nur eines wurde diesem Verwalter vorenthalten, um seine Treue zu prüfen. Und er ist gefallen. Adam ist gefallen. Jetzt ist die Frage, fällt Josef auch? Am Ende der Genesis kommt wieder ein Verwalter ein, den sein Herr über alles eingesetzt hat und nur eines ist ihm vorenthalten. Wie reagiert jetzt der Josef? Der treue Verwalter sagt nein. Josef sagt unmissverständlich, klipp und klar und laut und deutlich nein. Und er hat sehr gute Gründe dafür. Vers 8 und 9. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich. Er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef hat gute Gründe. Der erste Grund ist, mit Potiphas Frau zu schlafen, wäre ein großes Unrecht. Ein großes Unrecht. Ein großer Vertrauensbruch. Und es würde alles zerstören, alle Beziehungen im Haus würde das zerstören. Josef durchschaut die Lüge. Dieses Angebot, diese Versuchung ist keine Gelegenheit, noch mehr Segen zu kriegen, noch mehr Einfluss zu kriegen. Nein, es würde alles zerstören. Der Ehebruch bedeutet nicht mehr Segen, sondern Zerbruch. Josef durchschaut die Lüge, die hinter der Versuchung steckt. Und er nennt es beim Namen. Er sagt, es ist ein großes Unrecht. Es hilft, die Dinge beim Namen zu nennen. Es kann dir dabei helfen, die Lüge zu durchschauen, die hinter der Versuchung steckt. Ich habe ja in London studiert und da war ich mit so einem Austauschprogramm von der EU dort und so. Und vorher muss man lauter Formulare ausfüllen, wie lange man dort ist. Und ich habe eben immer gedacht, ich werde 10 Monate dort sein. Und wo ich dann in London war, habe ich herausgefunden, die Uni geht nur 9 Monate. Es geht mir 1 Monat ab. Ein ganzer Monat. Das war für mich schon viel Geld, das da mir verloren ging. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe alles richtig ausgefüllt von vornherein, ich bin getäuscht worden. Ich schreibe trotzdem 10 Monate und bin so hingegangen zu meinem Professor, Philosophieprofessor, der hätte das unterschreiben müssen, dort in England. Und ich habe ihm das hingelegt und ihm das erklärt und so typisch österreichisch wahrscheinlich, schreiben wir halt 10. Und dann sagt er zu mir, aha, du möchtest also, dass ich für dich lüge. Also verstehe es nicht falsch, ich sage nicht, dass ich es nicht tun würde, ich möchte nur, dass wir da klar drüber denken. Du möchtest also, dass ich für dich lüge. Und dann habe ich gedacht, nein, also das wollte ich eigentlich doch nicht. Na dann, es will ja nicht, dass mein Philosophieprofessor für mich lügt. Da ist es mir dann auf einmal, ist mir das klar geworden, was ich da versucht habe. Es hilft, wenn man die Dinge beim Namen nennt. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht solltest du auch nicht mehr sagen, im Internet einen Film runtersaugen, sondern im Internet einen Film stehlen. Oder ein Glas Wein, wenn es eigentlich eine Flasche ist. Oder steuerschonend, das ist auch so ein Wort, das habe ich jetzt mal kennengelernt. Preisnachlass so und so viel, geht nur was, ja nur mehr steuerschonend. Also eigentlich ist es Steuerbetrug, dem Staat Geld stehlen. Ein anderes Wort, das wir in unserer Gesellschaft verwenden, Schwangerschaftsunterbrechung. Ich meine, wenn bei Wimbledon, wenn es sehr stark regnet, dann wird das Spiel unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt. Schwangerschaftsunterbrechung gibt es nicht. Es gibt nur Schwangerschaftsabbruch. Es hilft, die Dinge beim Namen zu nennen. Vielleicht hilft dir das auch, die Lüge zu durchschauen, die hinter der Versuchung steckt. Weil es steckt immer eine Lüge dahinter. Es ist nie das Gute langfristig dahinter. Das ist der erste Grund, den Josef hat, warum er Nein sagen kann. Er sieht, was es wirklich ist. Der zweite Grund ist, er kennt Gott. Er kennt Gott und er sagt, es wäre eine Sünde gegen Gott. Vers 9, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Zum ersten Mal sieht man in der Geschichte etwas über den Glauben von Josef und über seine Beziehung zu Gott, zum Herrn. Trotz all der Katastrophen, obwohl das alles passiert ist, kennt Gott Josef immer noch Gott. Er weiß immer noch, dass Gott existiert und dass jedes Unrecht, das er gegen einen Menschen tut, auch eine Sünde gegen Gott ist. Warum ist es so? Gott ist treu und zuverlässig. Und Josef will auch treu und zuverlässig sein. Und wenn er es nicht tut, wenn er nicht treu ist und zuverlässig, dann wendet er sich von Gott ab. Dann lehnt er sich dagegen auf, wie Gott ist. Deswegen ist jede Sünde gegen einen Menschen auch eine Sünde gegen Gott. Josef hat also zwei gute Gründe, warum er Nein sagt. Erstens, dieses große Unrecht würde alles zerstören. Zweitens, dieses große Unrecht wäre eine Sünde gegen Gott. Sein Glauben, sein Vertrauen in Gott, seine Liebe zu Gott, das alles hilft ihm da, in der Situation Nein zu sagen. Und ihr dürft es jetzt nicht missverstehen. Ich sage nicht zu euch, wenn die Versuchung kommt, A, B, C. Das ist wichtig. Und Josef muss sich natürlich vorbereiten. Er muss sich die Sachen vorher überlegen. Das kannst du auch nicht tun. In der Sekunde der Versuchung sagen, kurze Auszeit. Wir halten die Zeit kurz an und jetzt überlege ich, was ist das Richtige. Na, du musst dir das schon vorher überlegen. Aber das ist nicht der wahre Grund, warum Josef das schafft. Und das kennst du auch aus deinem Leben. Wir können das Gesetz nicht halten. Wir können der Versuchung nicht widerstehen. Wir brauchen den neuen Bund, so wird es im Alten Testament beschrieben. Wir brauchen ein neues Herz, das mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und dann erst können wir Gottes Gesetz halten. Und das ist der Grund, warum Josef das Gesetz halten kann. Josef ist im ersten Buch Mose der einzige Mensch, von dem gesagt wird, dass in ihm der Geist Gottes ist. Kapitel 41, Vers 38. Die Kraft der Versuchung zu widerstehen liegt nicht in Josef. Gottes Geist in ihm bewirkt es. Es muss alles vor der Versuchung geklärt sein. Potiphas Frau gibt nicht auf und einmal sind nur sie und er im Haus. Vers 11. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Wieder ist das Kleid ein Beweismittel in dieser Geschichte. Und diesmal schaut die Frau von Potiphar das Kleid von Josef an und weiß, dieser Mann wird niemals einknicken. Der gibt nicht nach. Und jetzt fängt sie an, ihn zu hassen. Und sie verleumdet ihn. Sie schwärzt ihn an, sie verdreht alles und sagt, der Josef hätte sie attackiert. Das sagt sie es den Hausangestellten und dann dem Potiphar selbst, Vers 17. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten, der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh hinaus. Das ist übrigens oft der einzige Ausweg in der Versuchung. Abhauen. Sagt Paulus zum Timotheus. Fliehe die jugendlichen Begierden. Kapitel 2, Vers 22 im zweiten Timotheusbrief. Aber sie verleumdet ihn jetzt. Sie sagt, das ist passiert, er wollte mich verführen und ich habe geschrien und er ist nackt davongelaufen und da ist sein Kleid. Und jetzt kommt die zweite Versuchung meiner Meinung nach für den Josef. Die Versuchung, wie er jetzt mit dieser Verleumdung umgeht. Wie er darauf reagieren soll. Nirgendwo in der ganzen Geschichte lesen wir ein böses Wort von Josef über diese Frau. Ein bitteres Wort gegen sie. Wir sehen nirgends, dass er sie gehasst hat oder Rache nehmen wollte. Letzte Woche habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir in Josef ein Muster sehen, durch das viele von Gottes Rettern durch müssen, dass sie leiden und dass durch ihr Leid schließlich Rettung passiert. Und dieses Muster, das gipfelt in Jesus Christus. Auch hier gleicht Josef Jesus. Jesus, von dem Petrus sagt, dass er geschmäht wurde, aber nicht zurückschmähte, dass er litt, aber nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und an der Stelle möchte ich jetzt gerne ein Missverständnis aufklären, das vielleicht aufgedacht ist bei dir. Du denkst, der typisch Bibel, die Frauen sind wieder die Bösen. Ist die Bibel frauenfeindlich? Und die Antwort ist in gewisser Weise ja. Die Bibel berichtet schonungslos über das Böse, das Frauen tun. Ja, Frauen, so ist es in der Bibel. Aber wir müssen uns auch fragen, ist die Bibel männerfeindlich? Und die Antwort ist in gewisser Weise ja. Die Bibel berichtet schonungslos über das Böse, das Männer tun. Und in der Geschichte sind wirklich über 90% der Bösewichter Männer. Denk nur dran an die ersten zwei Kapitel von dieser Geschichte. Wie schonungslos die Bibel da das Böse berichtet, das die Männer tun. Aber die Bibel ist auch frauenfreundlich. Denk nur an Kapitel 38, meiner Meinung nach ist Tamar die Heldin von Kapitel 38. Die Bibel ist auch männerfreundlich und berichtet auch das Gute, das Männer tun. Und die Bibel ist einfach fair. Sie berichtet das Böse, das die Männer tun und das Böse, das die Frauen tun. Sie ist genauso männerfeindlich wie frauenfeindlich. Aber sie ist auch genauso männerfreundlich wie frauenfreundlich. Denn in der Bibel stellt sich ein Gott vor, der jedem Menschen die Hand hinstreckt. Egal ob Mann oder Frau. Egal wie böse oder gut. Die Bibel erzählt jedem Mann und jeder Frau von der bedingungslosen Liebe Gottes. Gott streckt dir die Hand hin, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Das nur nebenbei. Jetzt geht es weiter mit der Verhaftung. Der dritte Punkt. Josef wird verhaftet, komischerweise, weil eigentlich wird man für das, was ihm vorgeworfen wird, umgebracht. Da steht die Todesstrafe drauf. Aber vielleicht hat der Potiphar das seiner Frau nicht ganz geglaubt. Und er wird ins Gefängnis geworfen. Nicht in irgendeines, sondern in das, wo die Gefangenen des Königs drinnen sind, wo die obersten 10.000, wenn sie was ausgefressen haben, eingesperrt waren. Wie reagiert jetzt der Josef? Er lässt sich nicht hängen, auf jeden Fall nicht lang. Er gibt nicht auf, er übernimmt Verantwortung, er dient, er lernt. Und er managt das Gefängnis. Vielleicht denkst du manchmal, ja, ich werde dienen, wenn ich mal ganz oben bin. Ich werde mich voll einsetzen für die Firma, wenn ich sie leiten darf. Ich werde mich voll einsetzen für die Gemeinde, wenn ich sie leiten darf. Vielleicht denkst du so, Josef denkt nicht so. Weil das ist natürlich Illusion. Wenn du nicht jetzt anfängst zum Dienen, wieso sollten wir denken, dass du später dann, wenn du die Gemeinde leitest zum Beispiel, dienen wirst. Na, Josef setzt sich immer ein. Und er dient und der Herr gibt ihm Gelingen, aber er versauert im Gefängnis. Wir würden es ihm anders wünschen. Aber er landet im Gefängnis und es wird sogar noch schlimmer. Das nächste ist, dass er vergessen wird. Das ist der vierte Punkt. Ganz kurz Kapitel 40. Da wird alles noch schlimmer. Josef, es kommen zwei besondere Gefangene ins Gefängnis, Minister des Königs, des Pharaos. Und der Josef muss sich um sie kümmern und er tut es so in seiner besonderen Art wieder. Nicht einfach nur ihnen das Tablett reinstellen und wieder abhauen. Sie sind wichtig für ihn. Er beobachtet sie. Er bemerkt, dass es ihnen nicht gut geht. Vers 7. Vers 6. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer, also die Minister des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn im Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Das ist interessant. Die Menschen da sind ihm wichtig und er fragt sie, wie es ihnen geht. Und sie haben verwirrende Träume gehabt, die Josef deuten kann, weil Gott ihm dabei hilft. Er deutet den guten Traum, der bedeutet, dass man freigelassen wird. Und er deutet auch den brutalen Traum, der bedeutet, dass man stirbt. So mutig ist er in der Situation. Und bei diesem Deuten des guten Traumes denkt er sich, und wenn du freikommst, da nimmt er die ergreift er die Initiative und sagt zu ihm, zu diesem Mundschenk, der freigelassen wird, in Vers 14, aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Der Mann kommt frei und der Josef wartet natürlich darauf, dass er auch freikommt. Er hat ihm die gute Deutung gegeben, er hat ihm geholfen und der muss sich doch an mich erinnern, denkt er sich. Eh klar, dass er nicht am ersten Tag gleich wiederkommen kann, ist ja klar, da muss er erst einmal rausgehen und sich wieder ein bisschen einleben und ja okay, in der ersten Woche ist auch noch nicht gegangen, er muss langsam alle seine Post durcharbeiten und die Kontakte wieder pflegen. Aber dann doch in der zweiten Woche, da geht's doch schon, oder? Oder in der dritten Woche. Oder in der vierten Woche. Vers 23 im Kapitel 40. Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Er ist jetzt nicht nur im Gefängnis, nicht nur als Sklave verkauft worden, nicht nur verleumdet und zu Unrecht verurteilt worden. Er wird auch noch vergessen. Warum erlaubt Gott das? Das sehen wir dann, wenn wir weiterlesen. In diesen Kapiteln ist Josef für mich ein Vorbild. Man sieht an ihm, wie integer er ist. Er ist überall dasselbe. Egal, ob er zu Hause bei seinem Vater ist, da ist er bereitwillig und setzt sich ein. Im Haus des Potiphas bereitwillig und setzt sich ein. Im Gefängnis bereitwillig und setzt sich ein. Überall ist er dasselbe. Wieso? Wie kann er das aushalten, obwohl es ihm so schlecht geht? Wie kann er das aushalten, obwohl er das alles durchmachen muss und dann noch ein bisschen Hoffnung kriegt und dann wieder nichts ist? Das ist die größte Versuchung jetzt für den Josef. Seine größte Versuchung ist, über Gott schlecht zu denken. Im Gefängnis, als Sklave. Das ist seine größte Versuchung, über Gott schlecht zu denken. C.S. Lewis, der englische Literaturwissenschaftler und Autor, der hat sehr spät im Leben geheiratet und seine Frau ist an Krebs gestorben. Nach ihrem Tod hat er sehr viel gelitten. Und er hat in einem Buch über die Trauer darüber geschrieben. Und da sagt er, nicht, dass ich, so denke ich, in großer Gefahr wäre, nicht mehr an Gott zu glauben. Die wahre Gefahr ist, dass ich anfange, furchtbare Dinge über ihn zu glauben. Der Schluss, den ich fürchte, ist nicht, es gibt also gar keinen Gott, sondern so ist Gott also wirklich, mach dir nicht länger etwas vor. Das ist die wahre Versuchung in dieser Situation von Josef, dass er anfängt, schlimme Dinge über Gott zu glauben. Und in der furchtbaren Versuchung stehen wir auch, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen. Josef kann aber durchhalten. Warum? Er kennt Gottes Wesen. Er weiß, dass Gott aktiv ist und allmächtig ist. Dass er gut ist und segnen will. Er kennt auch Gottes Ziel, die Träume, die er gehabt hat. Die lassen ihn nicht los. Er weiß aus seiner Familiengeschichte, dass Gott durch seine Familie die ganze Welt segnen will. Und er will das nicht kaputt machen. Und er kennt auch Gottes Schulungsprogramm, glaube ich. Josef weiß aus seiner Familiengeschichte, dass Gott Menschen verändert und ausbildet. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, Verantwortung zu bekommen, bevor er bereit dazu ist. Und Gott verhindert es bei Josef. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott jedem die Hand hinstreckt. Und jeder, der sie nimmt, jeder, der auf Jesus vertraut, der anfängt, mit Jesus auf den Weg zu gehen, bei dem fängt Gott sofort an, ihn zu verändern. Es gibt diese Geschichte von einem Mann, der einen Freund gehabt hat, der Bildhauer ist. Und er besucht den Bildhauer und der Bildhauer ist dabei, eine riesige Statue von einem Pferd zu machen. Und der Mann sagt zu seinem Freund, das muss aber echt schwer sein, so ein Pferd aus diesem gewaltigen Felsblock rauszuschlagen. Und der Bildhauer sagt, nein, ist überhaupt nicht schwer. Ich hacke einfach alles weg, was nicht aussieht wie ein Pferd. Wenn du mit Jesus, an dem Augenblick, wo du mit Jesus auf dem Weg angefangen hast, hat Gott angefangen, alles wegzuhacken, was nicht aussieht wie Jesus. Er hat dich in seine Schule genommen. Und er verändert dich. Er macht dich auch bereit, damit du ein Segen wirst. Beten wir miteinander zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für die Geschichte von Josef. Und wir verstehen das nicht, wie es kommt uns so seltsam vor, dass das dein Segen sein soll, dass man immer weiter runterrasselt und zum Schluss noch im Gefängnis versauert und vergessen wird. Herr, aber du warst da trotzdem. Und du hast Josef bereit gemacht. Herr, mach das auch mit uns. Mach du uns auch bereit, ein Segen zu werden. Herr, hilf uns, dass wir in der Versuchung widerstehen können. Füll uns mit deinem Geist. Und verändere uns weiter in das Bild deines Sohnes. Wir wollen dir vertrauen, dass das das Beste ist für uns. Herr, hilf uns vor allem vor dieser furchtbaren Versuchung, böse Dinge über dich zu glauben. Erinnere uns immer wieder daran, wie du wirklich bist. Und trag du uns durch. Amen.